So ähnlich verhält es sich mit der Sauerstoffaufnahme auch. Damit dieses oxidative System überhaupt so richtig ans Laufen kommt, brauchen wir eine Belastungszeit, die, je nachdem, wie gut die Kinetik die eigene so ausgebildet ist, mindestens mal 15 bis 20 Sekunden hat, damit da überhaupt so richtig Bewegung reinkommt.
Ich hätte noch eine Anekdote zu der Geschichte. Bitte. Dan Lorang, ja? Ein sehr geschätzter Kollege von dir, hat mir
auch
mal
wieder
vor
liebe Grüße.
5 oder 6 Jahren erzählt, als ich auch mit ihm über die EB-Intervalle versus die IEs geredet habe, dass er gesagt hat, bei Profisportlern, also aus der anekdotischen Beobachtung hat er festgestellt, wenn du denen zu viele EBs verordnest sozusagen, dass dann so ein Abstumpfmechanismus kommt.
30-15, 30-30, 40-20. Tja, warum? Warum die Pausenzeit und warum nicht 32-17?
Weil es einfach ist. Wenn du es auf der Geraden, also auf der Ebene machst und du hast nicht den typischen norddeutschen Gegenwind, sondern du bist vielleicht windstill, dann kriegst du eine enorme Geschwindigkeit drauf nach dem dritten und dann macht es irgendwann, dann bockt es nicht mehr, weil du brauchst dann, um jetzt, ich sage jetzt mal nur, um auf 300 Watt zu kommen, bist du dann so schnell bei der dritten Wiederholung, dass du das einfach nicht mehr gebacken bekommst.
Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von InSilence. InSilence ist dein Partner für Rad- und Laufsocken, die nicht nur durch ihre coolen, bunten Designs auffallen, sondern auch in Sachen Qualität und Funktionalität absolut überzeugen. Produziert wird ausschließlich in Italien und Portugal, also 100% europäische Handwerkskunst. Ob ultraleicht und atmungsaktiv für heiße Sommertage oder warm und isolierend mit Merino für die kalten Wintereinheiten, InSilence hat die passende Socke für jede Witterung, jedes Outfit und jeden Schuh. Und neben den bunten Styles gibt es natürlich auch schlichte Varianten in schwarz-weiß oder einfarbig. Kein Wunder also, dass Profis wie Laura Philipp, Jan Stratmann oder Maarten van Riel auf InSilence vertrauen. Und falls du nicht nur Socken suchst, auch Running Caps, Headbands oder Shirts findest du im Sortiment. Das Beste, mit dem Code JUNKMILES bekommst du 15% Rabatt auf alle Styles, ausgenommen bereits reduzierter Ware und das Ganze für 2 Wochen mit der Ausstrahlung dieser Folge. Schau gleich vorbei unter insilence.com oder klicke auf den Link in den Shownotes. So, und jetzt wieder viel Spaß mit der neuen Folge JUNKMILES.
Ende der Werbung.
Moin und herzlich willkommen. Heute ist wieder Junk Miles Donnerstag. Mein Name ist Björn Gesmann, mir gegenüber der hochintensive Daniel Beck. Daniel, moin.
Moin. Hochintensiv, genau.
Es wird heute viel um hochintensiv gehen.
Ja.
Deswegen muss die Einstimmung schon mal sein, dass auch wir hier hochintensiv sitzen.
Genau. Ich mache dann die Pausen bei hochintensiv. Also du machst hochintensiv und ich pausiere dann.
Machst du die aktiven oder die passiven Pausen?
Ich bin mehr für passive Pausen.
Das macht einen großen metabolischen Unterschied, müssen wir leider sagen.
Das Laktat staut sich praktisch bei 16 bis in die Haarspitze. Wie der ein oder andere Eurosport-Kommentator jetzt sagen würde. Weil wenn man Laktat nimmt, dann bitte immer in den Haarspitzen oder vielleicht in den Fußzehennägeln, aber nie im Blut.
Man steht richtig im roten Bereich, im Saft ist man dann. Ne?
Ich glaube, die Haarprobe bei Christoph Daum damals, da hat man eher Laktat gefunden.
Der ein absolut reines Gewissen hat.
Ja, der hatte Laktat in den Haarspitzen und nicht so knapp.
Ich finde, ich bin ein großer Fan von dieser Umgangssprache manchmal.
Ja, dass man Laktat in den Haarspitzen hat?
Ja, ich finde, wenn du, es ist ja schon die Frage des Empfängers, wen du damit adressierst. Und es ist schon so, das habe ich immer wieder festgestellt in den letzten Jahren, dass es manchmal helfen kann, wenn man das irgendwie fachlich ausdrückt und dann nochmal so eine Umgangssprache hinterher schiebt, manchmal. Und ich finde auch so in der Athletenansprache zum Beispiel ist das auch so, dann wirkt das manchmal nicht so plastisch, sondern dann hat man nochmal so den Transfer in die Praxis und kann nochmal sagen, so, und da dann voll reingehen.
Okay.
Also ich würde ehrlich gesagt nie sagen, voll reingehen ins Laktat.
Okay.
Da, also es gibt schon noch so eine
Mit dem Laktat-Rucksack vom Training nach Hause fahren wäre okay.
Ach toll, den kenne ich noch nicht.
Das ist mir gerade ein.
Super, aber nee, den finde ich
gut. Der Laktat-Rucksack.
Den Bürgern war
der kumuliert ja, weißt du?
Mhm.
Also das einmal die 8 Millimol, die bauen sich ja nicht ab, weil wir machen ja eine passive Pause.
Richtig.
So nach dem Motto, und dann am Ende gehe ich mit 22 nach Hause.
Ja. Und dann hast du den Laktatrucksack auf.
Ja, und ich spüre das auch vor allem am nächsten Tag am Start noch.
Klar, das ist ja immer das Wichtige. Ne? Dass, wenn du dann nicht gut geschlafen hast und den Laktatrucksack noch nächster mit zum Start nimmst.
Ja, und wenn ich keine Laugenbrezel gegessen habe, die wiederum den Laktatspiegel ja absenken soll.
Kirschsaft auch, hilft auch.
Gegen Laktat?
Ja, gegen alles.
Okay, gut.
Im Moment gegen
alles.
Ich
habe nur gedacht, gegen Muskelfasern.
Lass das jetzt nicht zu wissenschaftlich thematisieren, im Moment gegen alles. Okay. Man muss auch die Welle dann reiten, wenn sie geritten werden will.
Hat dir das auch so oft angezeigt auf Social Media, dass du jetzt Kirschsaft gegen alles trinken sollst?
Die Fettwegspritze
hilft ja schon, glaube ich, gegen Alzheimer, gell? Also ich
auch.
Also deswegen
Kirschsaft
gegen Vergessen.
Das ist der Titel der heutigen Folge.
Genau.
So, apropos heutige Folge, worüber sprechen wir heute?
Über Kirschsaft gegen Vergessen.
Nein.
Nein, wir reden über Intermittent Exercise.
Wir schreiben das kurz mit auf die Liste. Kirschsaft, Gurkenwasser habe ich mir letztens noch aufgeschrieben. Irgendwann. Das haben wir alles schon mal tausendfach angerissen. Wir müssen das nochmal klar und deutlich akkumulieren.
Warum?
Akkumulieren vor allen Dingen.
weil es so viele Fragen gibt.
Nee,
hast
aber
du nicht erst in der Folge mit Sandra über Gurkenwasser gesprochen?
Ja, aber gleiches Spiel, da haben wir das kurz angerissen und so weiter und habe ich hintergedacht, wir müssen das schon nochmal klipp und klar, wir müssen nochmal eine Empfehlung geben, wann die sauren Gurken gegessen werden und wann das Saft mit welcher Mixtur danach getrunken wird.
Ich finde auch, man sollte nochmal einen Test machen und zwar, ich bin ja großer Fan von Weißkrautsalat,
man
gern auch auf dem Pastrami-Sandwich hat.
Super.
Ob man einfach mal Weißkrautsalat versus Gurkenwasser testen sollte.
Mhm. Kommt, ja, und auf jeden Fall intrazellulär. Also es muss auch der Oberschenkel dafür aufgeschnitten werden, um zu gucken, wie beides wirkt.
Unbedingt.
Finde ich ganz wichtig.
Ich finde das echt mal spannend. Stell dir mal vor, Weißkrautsalat respektive die Flüssigkeit daraus, das Weißkraut-Wassersalat,
ja,
des Wassers des Weißkrautsalats hätte den gleichen Effekt wie Gurkenwasser.
Mhm. Und könnte das denn sein? Wie ist das bei Gurkenwasser?
Ich glaube, man kann ihn, jetzt bräuchte man einen guten Koch. Ich weiß nicht, ob man das mit Zucker versetzt. Also Salz ganz sicher, ob man da noch ein bisschen Zucker reinmacht, dass da vielleicht wirklich ein Quell von Energie dahinter steckt.
Auch auf jeden Fall ein zackiger Fermentierungsprozess wahrscheinlich hinter sich, oder? Ist das wohl so bei Weißkrautsalat?
Ja, also zackig, aber ein bisschen was.
Schon ein bisschen,
und dann wären wir ja wieder bei Kimchi. Kimchi im Wettkampf.
Fabelhaft.
Super. Am Kütai.
Das scharfe Kimchi.
Du bist nicht in Ötztaler mitgefahren, wie ich gesehen habe.
Nee, aber ich habe ganz liebe Grüße an der Stelle an Janine Meyer, die das gewonnen hat und die treuer Hörer dieses Podcasts ist und ihr Mann mir noch geschrieben hat, wie hilfreich der Podcast gewesen ist dabei. Und dann habe ich sie zum Podcast eingeladen und so.
Sind wir jetzt alle Ötztaler-Sieger? Also wir beide zumindest?
Nein, auf gar keinen Fall. Aber sie ja zum, glaube ich, mittlerweile dritten Mal.
Aber wenn sie uns hört, sind wir das dann nicht auch?
Ein bisschen. Okay. Ja, ein ganz kleines bisschen haben wir vielleicht so beigetragen.
Dann habe ich nach zwei finnischer Shirts im Ötztaler auch noch einen Sieg. Ein imaginär.
So wie ich immer Ironmans gewinne.
Ja? Ja, geil.
Klar. Also,
das ist doch gut.
Zumindest mehr oder weniger. Ja, aber an der Stelle ganz liebe Grüße. Ich freue mich schon auf den Podcast, wobei ich Sandra den Vortritt lasse, weil ich habe gehört, Sandra käme sehr gut an, wäre sehr beliebt in dem Kreise der Meyers. Und dann habe ich schon das Sandra gesagt. Und jetzt
muss Sandra aber auch in Ötztaler
fahren.
Janine
herzlich eingeladen. Das wird sie können und es wird sie schneller machen als wir beide.
Okay.
Das ist schon mal sicher. Leider traurig.
Setzt man sie ein bisschen unter Druck?
Können wir machen.
Gut.
Ja. Also ist der nächstes Jahr wieder zum gleichen Datum? Ja, ne?
Also sehr wahrscheinlich einen Tag früher oder später,
danke.
Aber es ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, immer der letzte Sonntag im August.
Mhm.
Also es gab einmal eine Ausnahme, aber…
Wir werden dieses sehr coole Road to the Alps Projekt machen, um die Leute darauf
vorzubereiten. Habe ich auch schon gesehen.
Es wird ein Knaller. Also jetzt ohne Scheiß, es wird ein Knaller. Wenn das ansatzweise nur so gut wird wie dieses Community-Programm, was wir im Triathlon haben, was… Super gut, wo ich jedes Mal drin aufgehe, wo ich
auf. Aber müsste es nicht Road in the Alps heißen, weil ich will ja eigentlich da rein und nicht
in die
dorthin,
Alpen rein?
Ja.
Nee, du willst da hin.
Ja.
Sinnbildlich.
Weil Road to the Alps klingt ja so ein bisschen wie, ich bin immer noch beim ersten Bohrer, Brenner Basistunnel.
Du willst die Alpen erobern, die ganzen.
Okay, gut. Wie Hannibal.
Genau, mit den Elefanten.
Okay.
Das war Hannibal, oder?
Ja.
Ah, okay.
Glück gehabt.
Das andere war Hannibal Lecter. Das war der, der das war, Gehirn gegessen hat.
Ja, ist richtig. Ist richtig. Nee, und da, ich habe in dem Projekt schon viele Tommy Gottschalk-Momente gehabt. Ich sage immer wieder, dass es so mir bitte verziehen wird.
Altmännerzoten oder wie?
Wenn ich, nee. Ach so. Ich überziehe immer. So. Wir machen da einmal im Monat dann so Community-Treffen und dann unterhalten Frauen wir uns.
Die Hand
über,
aufs Knie.
Nein, das wird nicht passieren. Und dann unterhalten wir uns über inhaltliche Dinge und dann stelle ich irgendwann fest, dass das hier alles wieder viel zu lange dauert, dann entschuldige ich mich mehrfach im Voraus und genau, und so wird das bei diesem Road to the Alps Projekt auch.
Und da wirst du den auch mitfahren?
Ich hätte wirklich sehr viel Lust mal zu machen. Ich finde die Bilder finde ich toll und so. Für mich ist das glaube ich ein bisschen viel Rummel. Ich mag so Menschenmassen nicht so. Nee, so schlimm ist es noch nicht, aber vielleicht mal gucken. Aber ich fand es
6.30 Uhr am Start stehen ist doch was für dich,
nicht,
oder?
Das ist nicht das Problem. Das ist ja Ironman erprobt. Okay. Also zumindest mal 3 Uhr aufzustehen. Und
ja, aber um 6.30 Uhr aufzustehen und loszufahren ist schon was anderes.
Ja,
als
um 4
Uhr aufzustehen,
machen.
Ja?
Okay. Das fänd ich nicht so wild.
Ich fand es nicht so schön.
So, zurück zum Thema, welches wir noch nicht angefangen haben.
Genau.
Hochintensiv.
Was man unbedingt braucht, um den Ötztaler zu fahren, wird sich jetzt der ein oder andere denken, komisch, ich brauche doch da einen guten Fettstoffwechsel und eine gute FDP oder irgendwas anderes oder eine gute Schwellenleistung. Mhm. Jetzt zuckst du aber zusammen, jetzt habe ich so viele Fehler in 3 Sätzen gemacht, dass du schon das Glas umschmeißt.
Schwere neurologische Störung.
Ja, echt? Mhm.
Gut. Und ich meine, ist auch erstmal nicht falsch, dass wir das von Ötztaler brauchen. Jetzt wolltest du den Bogen spannen, wie wir mit hochintensivem Training an den Punkt kommen, dass wir damit eine hohe Schwellenleistung oder einen hohen Fettstoffwechsel bekommen.
Zum Beispiel gibt es eine 17-prozentige Rampe, da ist man dann, da war ich weit über dem, was du mir mal in einem Trainingsplan für eine Intermittent Exercise aufgeschrieben hast.
Ja, wenn du es selber definieren würdest, also ich kann dir nicht mal sagen, wo die Begrifflichkeit genau herkommt, außer dass das natürlich strukturell so offensichtlich vorgegeben ist. Aber was, wie genau sieht eine Intermittent Exercise Einheit aus? Also für die Leute da draußen, die das noch nicht kennen.
Jetzt, okay, eine überschwellige, ein überschwelliges Intervall in einer Dauer von, die Wissenschaft geht von 30 bis 40 Sekunden aus, sagen wir mal so.
Mhm.
Danach folgt eine aktive Pause, die je nachdem zwischen 30 und 15 Sekunden liegt, also auch nach Intervallform, so nach dem Motto. Und das wird dann praktisch repetiert und auf eine Dauer, oder man versucht es immer so auf 8 bis 10 Minuten hinzubekommen. Mhm. Also immer, also Belastung, Entlastung, ich sag jetzt mal. Und dass das immer im Endeffekt die ganze Zeit, also die Idee dahinter ist die Kinetik der Sauerstoffaufnahme. Du wirst es gleich erklären, weil ich kann ja immer so Dinger nur raushauen. Also dass die Belastung für den Organismus hoch bleibt, obwohl die Wattzahl sinkt in der aktiven Pause.
Ja.
So hätte ich es jetzt mal erklärt.
Aber ich weiß gar nicht, ob das die, also natürlich ist das die Idee, die man festgestellt hat, dass sie damit einhergeht. Aber ich bin mir unsicher, ob man, also das ist ja das, was du beschreibst, völlig zu Recht, ist ja einfach eine Form von, ich sag mal, 6 bis, keine Ahnung, sagen wir mal, 10 wiederkehrenden Wechseln aus Belastung und Entlastung, so wie du es gerade gesagt hast. In einem relativ kurzen Zeitfenster, also Belastung von, keine Ahnung, 20, 30, 40 Sekunden, Pause von 20, 30, 40 Sekunden, je nachdem. Und das dann immer hintereinander weg. Und zwar wirklich, es gibt nur An- oder Ausknopf quasi. Mhm. Also entweder ich hacke da ordentlich rein oder ich pedaliere relativ locker. Und ich finde, also ich würde das physiologisch in der Entstehung noch gar nicht so hoch hängen, weil ich mir relativ sicher bin, dass das eine Sache ist, die, keine Ahnung, in der Leichtathletik wahrscheinlich schon vor 50 Jahren gemacht wurde, ohne dass man unbedingt den Zugang hatte zu irgendwelchen Messungen der Sauerstoffaufnahme oder der Sauerstoffkinetik oder so und sich gedacht hat, ah cool, lass mal das so lang machen und die Pause dann anschließend danach so kurz, damit Folgendes passiert. Sondern ich glaube, dass das einfach schon eine Sache war, wo du natürlich viele Wiederholungen hintereinander hattest, hochintensiver Intervalle, und dazwischen eine Pausenform gewählt hast und deswegen ja auch diese philosophische Frage nach entweder aktiver oder wirklich passiver Pause. Und auch da würde ich wetten, wenn wir uns in der Welt der Leichtathletik umhören würden, würden einem eine Menge alte Hasen im Leichtathletiktraining sagen können, warum sie aktive Pausen gemacht haben, warum sie manchmal auch passive Pausen gemacht haben oder es gemischt haben oder wie auch immer, ohne dass der physiologische Punkt dahinter exakt klar war. Und das meine ich jetzt in keinster Weise despektierlich, sondern anerkennend.
Aber ich würde mal sagen, in der Leichtathletik, wir gehen jetzt mal nicht vom Hochsprung aus, sondern vom Laufen.
Ja, ja.
ist ja die aktive Pause logisch, weil du ja ausläufst.
Ja, die Frage ist, glaube ich, wirklich.
Und ich glaube, wir haben es sogar früher beim Fußball gemacht. Pfiff, ja. Laufen. Pfiff, ja. Locker weiterlaufen. Nächster Pfiff, Sprinten. Also wir nehmen jetzt mal Sprinten als Form von, ich meine, 30 Sekunden ist lang,
klar.
Aber
schon so. Klar. Und du musst schon versuchen, ich erinnere mich quasi Anschlag zu
machen. An meinen Schwimmtrainer, 50 Meter Schwimmen waren ungefähr immer so zwischen, sagen wir mal, 30 bis 40 Sekunden. Dann warten, bis der, wir haben immer gewartet, bis der Puls runtergegangen ist auf 120. Das waren ungefähr damals so 20 Schläge Unterschied. Mhm. Hat aber, na gut, vielleicht hat doch vielleicht eine halbe Minute gedauert bis eine Minute und dann wieder schwimmen. Das kannst du aber, wenn du es in der Form machst, es ist die Frage, wie weit wäre die Sauerstoffaufnahme runtergegangen. In der Zeit aber sowas kannst du dann schon 20 Minuten machen oder eine halbe Stunde.
Aber die Pause beim Schwimmen war passiv, oder? Am Beckenrand.
Ja, die war passiv.
Weil da, also ist jetzt nur eine Einschätzung. Weil
du brauchtest ja immer die berühmten zwei Finger am Hals, um zu gucken, wie und auf die Uhr geguckt. Also damals gab es ja noch keine wasserdichten Uhren, es war ja praktisch zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, dass du noch auf die Stadionuhr geguckt hast. Ja, genau.
Und ich würde jetzt nämlich auch sagen, ich wette, das ist auch eine kulturelle Frage. Ich glaube, im Schwimmen zum Beispiel wird das deutlich häufiger über passive Pausen geregelt, weil du, wenn du jetzt zum Beispiel eine Gruppe auf der Bahn hast, dann ist das viel zu kompliziert, wenn du die dann nochmal locker schwimmen lassen willst, weil dann zerteilt sich das wieder und so weiter.
Wann hast du wieder den nächsten Abschlag oder wann schwimmst du wieder los?
Dann kommt der nächste Abschlag und dann schwimmen die Schnellen wieder in die Langsamen rein, die noch zu lange brauchen und so. Und das meine ich mit kulturell, organisatorisch, wie auch immer. Und ich glaube, in der Leichtathletik oder in jeder Sportart eigentlich ähnlich, will also sagen, ich glaube, diese physiologischen oder diese Herangehensweise, dass man das auch mit einer Physiologie verbindet und dann vielleicht vorteilhaft auslegt, in welche Richtung auch immer. Das würde ich jetzt denken, ist jetzt noch nicht allzu alt. So, es macht aber das Training nicht unbedingt besser oder schlechter. Ich glaube, heute sind wir sportwissenschaftlich ein bisschen weiter zu wissen, was so eine aktive Pause mit einem macht oder eine passive. Aber das war früher immer schon so, ich erinnere mich gut dran, dass ich, das war eines der Dinge, die ich immer wieder erklärt habe, damals schon, wenn Leute zu einer Leistungsdiagnostik gekommen sind, und man den Zusammenhang erklärt hat aus dem Laktatabbau, wenn man so möchte, oder der Weiterverstoffwechslung, sage ich immer gerne, nachdem du mal Laktat akkumuliert hast in größerer Form, dass halt aktives Pedalieren immer dazu führt, dass du das angehäufte Laktat schneller wieder los wirst. Haben wir jetzt gerade gesehen. Also
der Laktatrucksack wird kleiner.
Der Laktatrucksack wird kleiner, genau. Und haben wir jetzt gerade gesehen, fand ich ganz witzig, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, weil ich das so beeindruckend fand, dass man das da sportwissenschaftlich reingebracht hat. Bei der Basketball-EM hat man mittlerweile Ergometer am Rand stehen, dass wenn du quasi diese nach der Auswechslung rauskommst, nach den offensichtlich hochintensiven Momenten, die du vorher gehabt hast, dass du dich dann aufs Ergometer setzt und eine aktive Pause auf dem Ergometer machst. Um dann mit einem kleineren Laktatrucksack in die nächste Spielphase zu gehen, wenn du dann wieder eingewechselt wirst.
Ich glaube, die nächste Steigung wäre noch eine Eistonne, in dem ein Ergometer drin steht.
Klassiker.
Oder?
Und das fand ich aber, also da war, ich habe das gelesen und dachte so, Hut ab, wer das durchgebracht hat, dass so ein 2,12 Meter Basketballer sich danach auf ein Ergometer setzt und Bock hat in so einem, also ob der Bock hat, weiß ich nicht, aber trotzdem muss ja eine gewisse Identifikation da sein, weil ansonsten probierst du das nicht einfach so aus. Und dann habe ich aber gelernt, dass das teilweise auch in der zweiten Bundesliga, ich weiß nicht, ob es in der Bundesliga auch gehandhabt wird, aber dass es durchaus nicht überraschend kam, sondern dass man das im Basketball öfter macht. Da habe ich einen Hut gezogen, fand ich klasse. Also war auf jeden Fall sehr innovativ, wie ich fand. Und gleichzeitig Respekt an die, die das, sage ich mal, motivational durchbringen und auch, weil, sag mal, bei aller theoretischen Richtigkeit kannst du dich durchaus auch manchmal zum Affen machen, wenn du jetzt einem Basketballer erklärst, er soll in den kurzen Pausen sich aufs Ergometer setzen. So, fand ich, also war eine schöne Geschichte. Und genau, und ich glaube, da ist mittlerweile klar, wo so aktive Pausen, also was deren Zweck ist, was eine passive Pause vielleicht aber auch mit sich bringt, wo die Vor- und Nachteile liegen. Und ja, diese Intermittent Exercise Einheiten, wenn man so möchte, Abschnitte, wie auch immer, die vereinen das natürlich und die treiben das ja dahingehend auch ein Stück weit auf die Spitze, dass das ja so eine der Einheiten ist, wo man wirklich sekundengenau darauf achtet, auf die Einhaltung. Mhm. Ne? Weil du hast es ja oft, dass du, also so schreibe ich es zumindest immer auf, es gibt ja auch andere Abwandlungen, aber dass immer ein Wechsel aus B- und Entlastung immer auf eine Minute sich ausgeht. Also 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause, 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause. Was in der Theorie total einfach klingt, ne? 10 mal 30-30 mhm. oder 10 mal 40-20, in der Praxis aber einen himmelweiten Unterschied macht. Also was halt, wo halt 40-20 ja, also was auch immer das jetzt bedeutet, aber vielfach intensiver ist, weil zum einen die Belastung 10 Sekunden länger ist und dadurch natürlich ein deutlicher Stress, eine Stresserhöhung damit einhergeht und dann diese 10 Sekunden Pausenzeitabzug, man die halt auch deutlich merkt. Also an zwei Ecken wird es durchaus ekliger. Und das stelle ich immer wieder fest, gerade so in der Rückmeldung, wenn Leute sagen, wie der Unterschied ist zwischen 30-30 und 40-20, dass das schon sehr doll ist. Und
es gibt ja noch die 30-15-Methode.
So, und jetzt.
Also die habe ich jetzt beim Recherchieren gefunden. Die war mir so, also ich kannte die so gar nicht. Ja. Vielleicht kommt die eher aus dem Laufen.
Ich meine, im Laufen würde ich zum Beispiel auch immer hingehen, kurzer Satz noch dazu, dass ich glaube, da ist es am sinnvollsten, das immer nach Metern zu steuern, wenn du die Chance hast, das auf einer Laufbahn zu machen. Dann würdest du immer hingehen und würdest sagen, ich mache hier, keine Ahnung, je nachdem, wie schnell derjenige ist, aber wenn du jetzt 200 Meter läufst, dann sind das, keine Ahnung, 30 Sekunden für einen mittelguten.
Wenn du locker dann, 15 Sekunden läufst.
Genau, und dann halt 100 Meter Pause, das sind dann 15 Sekunden zum Beispiel. Dann hast du deine 30-15, ne? Also 15 oder Sekunden 75, locker ist es halt auch nicht. Aber
vielleicht sind es nur 75 Meter, weißt, wenn du locker läufst.
Du weißt, wie ich es meine.
Ja.
Du bist noch im Laufen drin, du bist noch schnell, dann läufst du langsamer und so weiter. Dann läufst du auch schon irgendwann wieder los. So, genau. Und ob es dann 75 Meter sind, ist wahrscheinlich dann auch relativ
egal. Aber ich denke immer noch über die Basketballer nach.
Ja, aber ist schon cool, ne?
Ja, aber meinst du wirklich, also wir beide werden es nicht wissen, aber der Laktataufbau während eines Basketballspiels ist so hoch?
Ja.
Ehrlich?
Also, was heißt so hoch, aber...
Weil in dem Moment, wo ich in der Defensive bin, also natürlich bin ich angespannt, alles gut und Cortisolspiegel und Testosteron und alles angeknipst. Aber dann stehe ich da und warte und dann mache ich so ein bisschen, also dieses Spielfeld ist ja nicht 1000 Meter lang.
Ja.
Natürlich geht es relativ schnell von A nach B, aber immer, wenn der eine im Ballbesitz ist und sich das ein bisschen formiert, würde ich ja sagen, baut sich das Laktat ganz leicht aktiv oder passiv ab.
Ja.
Und dieses Dribbeln ist ja jetzt auch nicht so, dass da der wie Usain Bolt abgeht. Also natürlich hast du Sprungkraft und müssen wir mal gucken, was bei diesen Sprüngen an Laktat aufgebaut wird. Okay, da habe ich jetzt wirklich gar keine Ahnung.
Wäre
ich bin nur gerade so am Überlegen, ob die Idee irgendwie fancy ist. Aber man sagt, ob du das machst oder nicht, dass es vielleicht eher für den Kopf gut ist, weil du schneller runterkommst und vielleicht nicht so lange auf Zinne bist, weil du dich auf was anderes konzentrierst.
Ja.
Also eher so ein psychosomatisches
Ding. Wie geil es wäre, würde man kontinuierlich Laktat messen können, wa?
Kann man doch sicher bald.
Komma WA, Fragezeichen.
Kann man das nicht?
Ja, also es ist ein kleiner Wink mit einem Zaunfall an all die Hersteller, die bisher proklamieren, dass sie das können. Es möge der sich melden, der wirklich überzeugt davon ist, dass dein Gerät funktioniert und nicht wie die drei, die sich bisher bei mir gemeldet haben, bei denen man dann feststellt, dass beim lockeren Grundlagenfahren gerne auch mal 20 Millimol da stehen können, nur weil es draußen ein bisschen kälter ist und so. Sehr unangenehm.
Echt?
Die ganzen Testungen bisher. Also finde ich wirklich.
Wie, da kommen die echt auf solche Werte?
Ja, ja. Also wir haben das jetzt mehrfach getestet mit unterschiedlichen Herstellern, deren Namen ich nicht nennen werde an der Stelle, weil kommt nicht gut an. Und finde es immer erstaunlich, wie Leute mit so einer, gerade so dann aus dem Vertrieb kommend, mit so einer gewissen, mit so einem Selbstverständnis an die Sache rangehen und sagen, hier, probier das doch mal aus, weil das ist total gut. Und dann macht man das und das ist nichts anderes als Scheiße. Ganz häufig. Sorry für die Deutlichkeit, aber es ist halt wirklich, also das war. Da war ich mir sicher, dass wenn ich einen halbwegs geschulten Athleten habe, der besser raten kann, was er für eine Laktatkonzentration hat, als das Ding messen kann. Und das meine ich wirklich ernst. Also wirklich, das ist eine Frechheit, sowas überhaupt auf den Markt zu bringen. Naja, egal.
Aber es gibt immer so und Sachen. Ich bin mal 2600 Watt gesprintet. Kennst du noch diese Polar-Wattmesser? Die waren, die gingen auf Kettenspannung.
Ja, genau. An der Kettenstrebe.
Und genau, und immer in der Nähe einer ICE-Strecke auf meiner Hausrunde, wenn ich da schneller gefahren bin. Ja. Also entweder hatte ich 250 Puls, also dass ich die Garmin, die ich heute trage, würde direkt das UKE anrufen.
Und der Hubschrauber,
und der Hubschrauber würde schon starten, wenn ich 250 Puls hätte. Und damals bin ich 2600 Watt gefahren und habe mir wirklich überlegt, ob ich
mir einen Vertrag besorge.
Ob ich mir nicht einfach einen Vertrag in der World Tour besorge, weil 2600 Watt.
E-Mail mit Datei an Ivan Spekenbrink und
genau,
dann
ja.
Mit der Bitte um.
Aber ab dem Moment, wo es dann die echten Powermeter gab, die nicht.
Ja. Und es ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn sowas mal nicht gut funktioniert und so. Aber ich, also vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich sowas nicht auf den Markt bringen würde, wäre ich mir nicht halbwegs sicher, dass es gut klappen könnte. Und die Tests, die wir gemacht haben, waren, zieh das mal an, probier es mal aus. Ne? Es war jetzt nicht, wir haben jetzt nicht 844 Probanden gehabt und die einen Stufentest fahren lassen, sondern man ist in sehr einfacher Form hingegangen, hat sich überlegt, yo, ich ziehe das Ding jetzt einfach mal im Training an und stelle da schon fest, dass, ja, das konnte nichts, das konnte nicht reagieren, auch wenn es wieder moderat intensiver wurde, das konnte mit der Temperatur nicht, das und so weiter. Also es war wirklich grausam. Egal.
Man kann ja heute relativ viele Arten von Schritt machen.
Ja.
Implantieren, ja?
Ja.
Kann man denn nicht die Technik nutzen und sowas an einer, ist es eine Vene, eine Ader, frag mich nicht. Also wo Laktat dann durchfließt sozusagen, naja, oder Muskelgewebe.
Da geht dein Basketballproblem los eigentlich, weil du völlig zu Recht die Frage stellst. Dann im
Ohr und das ist ja relativ weit weg von meiner Sprungmuskulatur, sage ich.
Und jetzt würde es uns nicht helfen, würden wir das Blut im Bein messen, sondern wir müssten es natürlich dann intrazellulärer messen können, in der Theorie, was aber natürlich wirklich dann nicht funktioniert, würden wir nicht reinstechen. Genau, aber das ist, glaube ich, die Situation, die du, und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das beim Basketball funktioniert. Ich als alter Handballer, was ja eine ähnliche Sportart ist, würde ich mal vorsichtig sagen. Also du hast irgendwie, ne, das spielt sich immer in einer Hälfte des Spielfeldes ab. Das heißt, du läufst hin und her zwischen den Hälften.
Die USA sind noch nie Weltmeister geworden.
Und das ist beim Handball anders, das stimmt.
Das wollte ich gerade sagen, aber, das ist der Unterschied.
Ja. Aber du wirst viele Mannschaften finden, die beides können. Slowenen zum Beispiel, würde ich denken. Kroaten, sind die nicht im Basketball auch ganz gut?
Russen waren auch in beidem gut oder sind in, ja?
Ja, schon. Also ich weiß nicht, wie gut die im Basketball sind, gebe ich zu. Deutsche, hallo, hier.
Ja.
Wir werden, also wenn diese Folge rauskommt, ist die Basketball-EM noch nicht vorbei. Vielleicht liege ich komplett daneben und es ist in der nächsten Runde
Ende. War jetzt nicht das letzte Spiel nicht so doll?
Ja, aber das ist ja egal. Das heißt ja nichts. Das ist ja, muss ja nicht. Das war Viertelfinale, glaube ich. Also das Halbfinale kommt noch. Das Viertelfinale war gegen Portugal.
Meinst du, sie kommen weiter wie die deutschen Fußballer?
Ja, das wird schon klappen. So, aber ich glaube,
muss Fußballspieler heißen, es tut mir leid.
Ich glaube, dass gerade der Körperkontakt nicht zu unterschätzen ist. Also der wird eine Menge dazu beitragen. Also dieses kurze, schnelle ist das eine, aber das ist natürlich, wie du völlig richtig sagst, die eine Bewegung selber, die macht es nicht. Aber der Dauerstress und auch der Körperkontakt, den du hast. Und das ist ja auch immer eines der Schwierigkeiten, wenn du so Belastungen erfassen willst, dann ist ja im Fußball ähnlich. Mhm. Dann ist ja die Frage, was ist jetzt die richtige Metrik, um die Intensität festzustellen? Und klar kannst du gehen über Laktatkonzentration, aber da bleibt natürlich eine Menge auf der Strecke, weil die Frage ist ja auch schon vorher, was wird da jetzt an Laktat produziert in der Muskulatur und so weiter, bevor es dann ausgeschwemmt wird, bevor es auch weiter verstoffwechselt wird, weil du natürlich das oxidative System auch die ganze Zeit am Laufen hast. Und das ist schon eine ganz spannende Frage und da nutzt man ja zum Beispiel ganz viel mittlerweile so Beschleunigungssensoren, ne? Richtungswechsel und so weiter und so fort, wo du ja versuchst, der Sache näher zu kommen und das dann gegebenenfalls da drüber zu legen. Aber ich würde denken, man darf sich nicht, oder ohne Basketballdaten zu kennen, aber ich würde denken, man darf es nicht unterschätzen, rein anhand der quasi Konzentration, die du im Blut vorfindest. Und deswegen denke ich, dann setz die halt aufs Ergometer. Ich meine, am Ende des Tages, was passiert? Ne? Es geht dir ja nichts verloren im Vergleich zur passiven Pause, wenn du da auf der Bank sitzt zum Beispiel. Ne? Und von daher finde ich die Idee durchaus gut. Wette, dass das ganz viel positionsspezifisch ist. Dann hängt es davon ab von deiner Einsatzzeit vorher. Wie lange warst du drauf? Und das ist ja, da kannst du ja im, keine Ahnung, wenn du jetzt Handball nimmst, hast du Leute, die spielen ausschließlich Verteidigung, spielen vorne gar nicht mit. Dann hast du aber auch Leute, die sind vorne die Kreisläufer und hinten die wichtigsten Männer im Mittelblock als Beispiel, die aber auch dann den weitesten Weg zu gehen haben. Und weil die vorne auch noch Kreisläufer sind, wiegen die auch nochmal 30 Kilo mehr als jeder andere in der Truppe und so weiter. Also ich glaube schon, dass da eine Menge bei rauskommt. Also ich wette, es ist auch positionsspezifisch unterschiedlich. Aber wir werden jemanden fragen aus dem Basketball und laden denjenigen ein und gucken mal, was der, wo die Idee herkommt. Ich fand es auf jeden Fall witzig.
Schröder mal.
Ja, weiß nicht, ob der jetzt den Hintergrund dazu kennt unbedingt, aber das, also einfach eine neutrale Frage. Aber gesehen habe ich es übrigens bei Professor Dr. Wilhelm Bloch. Ganz liebe Grüße an die Sporthochschule in Köln. Einer der absoluten Koryphäen.
Hast du da gesehen?
Die Information über Basketball-EM Ergometerfahrer.
Okay.
Genau. So, zurück zu Intermittent Exercise. 30-15, 30-30, 40-20. Tja, warum? Warum die Pausenzeit und warum nicht 32-17?
Weil es einfach ist.
Ja. Also Einfachheit, vielleicht nochmal, wenn wir das Ganze physiologisch wahrhaftig nochmal zerlegen, dann.
Weil du wirst es ja eh nicht hundertprozentig timen können.
Naja, wenn du, na, also nein, natürlich nicht.
Also wenn du es draußen im Feld machst, also die Radprofis machen es ja oftmals am Anstieg, also da können wir gleich nochmal drüber reden, wo man es macht.
Ja.
Leicht ansteigend und so, dann ist es halt wirklich schwierig, ob du die, fährst du dann 39 Sekunden oder 41 und
ja.
Hältst du die, also sehr wahrscheinlich die 20 Sekunden Pause hältst du schon ein, weil du sehr wahrscheinlich ein akustisches Signal bekommst oder irgendwas anderes, dass es wieder losgeht. Aber insofern glaube ich einfach, dass es so ein bisschen, warum es diese geraden, in Anführungszeichen, geraden Zahlen sind.
Ja, also wie du es richtig sagst, ne? Der einzige Grund, eine
Minute, ja.
Der einzige Grund, ja auch, und wenn es 30, 15 sind oder keine Ahnung was, der einzige Grund ist, warum man nicht 37, 17 nimmt, ist, dass es einfacher wird. Klar, und dass du natürlich dann mit fortlaufender Zeitdauer schneller, besser rechnen kannst. Und ja, das ist der Grund. Und ich glaube, wenn du jetzt aber hingehen würdest und du würdest das Indoor abfahren und die Rolle ist gesteuert und smart, dann kannst du auch 37, 17 einstellen, wenn du möchtest. Und dann bleibt das ja trotzdem einfach, wenn das Programm das vorgegeben hat. Und vielleicht nochmal physiologisch. Also wenn wir, also so betrachte ich es, das heißt nicht, dass das richtig ist, aber das vielleicht für den Hintergrund, ist es ja so, wir also erstmal vielleicht das physiologische Ziel der Einheit ist ganz stumpf und einfach. Wir wollen unsere oxidative Kapazität verbessern. Also wir wollen mit dieser Einheit dafür sorgen, mehr Sauerstoffaufnahme haben zu können und Sauerstoff besser zu transportieren und den transportierten Sauerstoff besser zu verarbeiten. Also in Labordaten gesprochen würden wir uns wünschen, eine bessere VO2 Max zu haben, wenn wir das Training häufiger hintereinander über eine gewisse Zeit wiederholen. Und da das der klare Schwerpunkt ist, also ausschließlich wirklich, es gibt ja kaum eine Trainingseinheit, wo man jetzt vorausgesetzt, das ist der einzige Inhalt der Einheit, ne? Und wir verpacken das jetzt in, keine Ahnung, eine Stunde auf der Rolle, dann ist ja wirklich das Trainingsziel zu 100% klar und das liegt zu 100% in der Verbesserung des oxidativen Stoffwechsels. Und weil das Ziel ist, so sehe ich es zumindest, ist immer die Grundvoraussetzung, dass die Länge des Intervalls auf jeden Fall ein Mindestmaß hat, bei dem wir diesen oxidativen Stoffwechsel vollständig ans Laufen bringen. So, und jetzt muss man sich vorstellen, du hast das Zauberwort eben schon gesagt, dass die Kinetik der Sauerstoffaufnahme im Generellen relativ langsam ist. Also die kann man
wirklich mit der Herzfrequenz.
Genau, die kann man immer super vergleichen mit der Kinetik der Herzfrequenz. Ne? Wenn wir da jetzt hingehen und wir stellen uns das gedanklich vor, wir wegen mir sitzen auf der Rolle und wir haben jetzt irgendwie eingestellt, fahr dich warm im Grundlagenbereich 15 Minuten und dann fahren wir 10-mal hintereinander 30 Sekunden Vollgas und 30 Sekunden locker. Dann springt ja die Rolle sinngemäß von einer Sekunde auf die anderen, Klammer auf, mit, keine Ahnung, 5 Sekunden Latenz vielleicht, von den 150 Watt auf die 350 Watt und dann stellt die sich ein. So, wenn wir uns jetzt vorstellen, wie dann unsere Herzfrequenz dazu verläuft, dann braucht die einen Moment, um überhaupt erstmal mehr oder weniger linear anzusteigen und die wird wahrscheinlich auch beim 5., 6., 7., 8. Intervall noch ein bisschen höher liegen als noch beim 1., 2., 3. Und beim 10. möglicherweise oder beim 9. oder 10. möglicherweise am höchsten. So. Und die wird sich ja immer noch weiter ein kleines bisschen steigern. Und so ähnlich verhält es sich mit der Sauerstoffaufnahme auch. Damit dieses oxidative System überhaupt so richtig, richtig ans Laufen kommt, brauchen wir eine Belastungszeit, die je nachdem, wie gut die Kinetik die eigene so ausgebildet ist, mindestens mal 15 bis 20 Sekunden hat, damit da überhaupt so richtig, richtig Bewegung reinkommt. Also ich erkläre es auch immer wieder anhand des Beispiels, wenn man jetzt einen 100-Meter-Lauf macht und man ist relativ schnell, also man beendet den irgendwo im Bereich von 10 bis 15 Sekunden, dann ist das eine Disziplin, bei der dieser oxidative Stoffwechsel nur wirklich minimal an überhaupt der Energiebereitstellung bzw. diesem Vortrieb beteiligt ist. Und das kann man sich auch ganz gut vorstellen, weil man läuft das ja angespannt. Teilweise atmet man ja nicht mal richtig in irgendeiner Form. Ne? Ist ja mehr so Pressatmung und so weiter. Und so richtig durchatmen tut man ja eigentlich erst, wenn man dann so angekommen ist schon im Ziel. Und wie gesagt, auch da verhält sich die Sauerstoffaufnahme ähnlich. Also für die ersten 50 bis 75 Meter brauchen wir die gar nicht. Irgendwann fängt die an mitzuarbeiten und bevor die aber irgendwie auf einem sinnvollen, signifikant höheren Niveau angekommen ist, ist der Lauf auf jeden Fall schon vorbei. So, das heißt, wir müssen sicherstellen für die Belastungszeit des Intervalls, dass ich würde immer sagen, die Belastungszeit mindestens 30 Sekunden haben muss. Weil wenn wir das niedriger wählen, so empfinde ich das, dann haben wir auf jeden Fall im Nachgang einen signifikanten Verlust, sage ich mal, an Sauerstoffaufnahme für eben diese 10 aufeinander folgenden Intensitäten. Ja, weil wir immer schon die Belastung wieder abbrechen, bevor wir so richtig den Motor ans Laufen gebracht haben. Mhm. Kurz wieder die praktische, die Floskeln dabei gehabt jetzt gerade. Und deswegen, wie gesagt, 30 Sekunden. Und ja, für mich ist dann ehrlicherweise die einzige Abwandlung noch die 40 Sekunden. Und jeder, der jetzt 35 macht, hat genauso recht an der Stelle. Weil der Unterschied zwischen 30 und 40, der ist zwar signifikant, klar, aber das tut dann auch deutlich mehr weh. Und der Unterschied zwischen 30 und 40, 20 ist schon erheblich, wenn wir an sowas denken wie die metabolische Auswirkung alleine, die wir da eingehen. Also mit anderen Worten, das Laktat, was wir da zu akkumulieren beginnen oder im Allgemeinen produzieren oder dann vielleicht auch den Laktatrucksack, mit dem wir aus diesen 10 Wiederholungen dann am Ende des Tages rausgehen. Der wird bei 40, 20 deutlich höher sein. Vielleicht auch gar nicht mal direkt danach, aber wenn wir das dann noch 1, 2, 3 Minuten walten lassen, dann passiert ja genau das, was wir eben schon gehabt haben, ne? Die Glykolyse wird angeregt, die Laktatproduktion wird angeregt und bis das dann ausgeschwemmt ist und wirklich im Ohrläppchen, wenn man so möchte, ankommt, kann es halt gut sein, dass noch die eine oder andere Minute vergeht. Mhm. Nicht viele in dem Falle, weil 10 Minuten ja auch ein langer Zeitraum sind in der Summe. Aber würde mich jetzt nicht wundern, wenn man die höchsten Konzentrationen dann irgendwie, keine Ahnung, 60 Sekunden nach der Belastung erst messen würde zum Beispiel.
Ich hätte noch eine Sport-Abi-Frage und ich weiß, also ich frage sie und ich kann mir was denken, aber ich bin mir nicht sicher, ob meine Antwort richtig ist. Deswegen ist es also durchaus ernst gemeint. Wenn die Sauerstoffaufnahme so eine Kinetik hat, das heißt also, sie geht hoch und sie bleibt dann auf einem Plateau, obwohl ich ja in diesen aktiven Pausen viel weniger Watt produziere oder Energie umsetze. Der Sauerstoffumsatz bleibt aber oben, richtig. Wäre dann die Aussage der Energieverstoffwechselung, die mir mein Powermeter ausgibt, in Kilojoule, bei Intermittent Exercises falsch?
Ach so, ich weiß, wie du das meinst, ja. Okay, ist eine schöne Frage.
Weil wenn ich jetzt einen 4-Minuten-EB-Intervall fahre, ist klar, ich fahre das mit 300 Watt durch, kannst du mir hinterher, können wir jetzt ausrechnen, bla bla bla, so und so.
Ja,
viel.
Ja.
Kommt raus. So, hier habe ich aber Belastung, 30 Sekunden,
ja, ich weiß
mach
genau,
30
ja.
Sekunden nichts. So, was würde, also was wäre die physiologische Rechnung? Also ist das ein...
Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Also finde ich eine interessante Frage. Ich rolle nochmal für die Leute da draußen auf. Also das, was du ja schon richtigerweise gesagt hast, ist jetzt, und das ist ja auch so ein bisschen der Sinn eben dieser Belastungszeiten, wir machen uns zunutze am Ende, dass diese Kinetik so schleppend verläuft, weil deswegen wählen wir die Pausenzeiten so kurz auf 20, 30 Sekunden, weil wir nicht wollen, dass diese Sauerstoffaufnahme auch so richtig wieder abfällt. Also da, wo es bei der Belastungszeit vielleicht noch Voraussetzung ist, die mindestens 30, 40 Sekunden lang zu machen, damit die Sauerstoffaufnahme hinterherkommt, nutzen wir es gleichzeitig aus, dass die so eine langsame Kinetik hat, wählen die Pause so kurz, dass die gar nicht abfällt. Und genau das, was du sagst, was...
Also wir packen ja weniger Arbeit rein,
ich weiß,
als bei einer Dauerbelastung,
genau, genau.
Sozusagen. Also, wir können das ja auch...
Wenn wir uns das jetzt nochmal grafisch vorstellen und wir machen nochmal das Beispiel der Herzfrequenz, ne, dann war es jetzt eben so, wir hacken rein, 350 Watt, 40 Sekunden oder 30, egal. Das heißt, die Herzfrequenz steigt an. Und dann können wir uns vorstellen, wenn wir dann 30 Sekunden Pause machen, dann fällt die auch nochmal um, was weiß ich, 8 Schläge
wieder ab.
Je
nach Trainingszustand, ja.
Und steigt dann um 10 Schläge wieder an im nächsten Intervall. Und dann fällt die wieder um 8 ab und steigt wieder um 10 an.
Dann bist du so ermüdet, dann fällt sie gar nicht mehr ab.
Genau.
Sehr wahrscheinlich.
Und genau, mit jedem fortschreitenden Belastungs-Entlastungswechsel wird die Differenz wahrscheinlich immer kleiner, weil du dich gar nicht mehr erholst in irgendeiner Form. Also erholen im Sinne von niedrigerer Herzfrequenz. Und das, was du ja völlig zu Recht gesagt hast, ist, sinngemäß ergibt sich ja so ein Plateau dann irgendwo, ne? Also die Spannbreite ist sehr klein und die Herzfrequenz ist dauerhaft auf hohem Niveau. Und genau das Gleiche, völlig zu Recht, wie du es beschreibst, passiert mit der Sauerstoffaufnahme. Also der Verlauf, den können wir uns sehr ähnlich vorstellen. Das geht vielleicht nochmal um 10%, nimmt die nochmal ab in den Pausen, aber dann die bleibt eigentlich auf hohem Niveau. Und das, was wir ja grundsätzlich als eine interessante Art des Reizes auf den oxidativen Stoffwechsel sehen, ist im Allgemeinen nicht nur die Intensität als solche, also die Höhe der Sauerstoffaufnahme, sondern wenn man so will, auch die Integralbindung, also die Summe unter der Kurve. So, wenn ich natürlich diese Plateaubildung habe, dann ist natürlich die Summe unter der Kurve ziemlich gut, weil ich auch bei Entlastung, also bei, sagen wir jetzt wieder 150 Watt, am Ende trotzdem 4000 Milliliter Sauerstoffaufnahme habe. Und das waren jetzt Zahlen, vielleicht nochmal für den Hinterkopf, ne, dann kann man das mathematisch, wenn wir schon dabei sind, mitrechnen. Wir sprechen davon, dass wir, es gibt einen kleinen Unterschied zwischen unterschwellig und oberschwellig und so weiter, aber so ganz grundlegend ungefähr von einem Verhältnis von einem Watt sprechen, für das wir 12 Milliliter Sauerstoffaufnahme brauchen, um das treten zu können. Also das Verhältnis Leistung zur Sauerstoffaufnahme ist ungefähr 1 zu 12. Das heißt, wenn wir 150 Watt fahren, dann brauchen wir dafür ungefähr 2000 Milliliter Sauerstoffaufnahme. 150 ist scheiße, das kann ich nicht rechnen.
Hätte es 100 gesagt.
1200, 2400, 6800 Milliliter Sauerstoffaufnahme.
Ja, genau.
Rein für die Bewegungs-, für die Intensität der Leistungsbelastung, sage ich mal. Da kommt noch ein bisschen was oben drauf, Herz-Kreislauf-Funktion, bla bla bla. Nicht so wichtig. Aber 1800 im Vergleich zu dann bei 350 Watt, ne? 35 mal 12 jetzt an der Stelle. Oder 350 mal 12. Genau, und dann bleibt das ja irgendwo auf diesem hohen Niveau, auch wenn es vielleicht um, keine Ahnung, 200, 300 Watt, Milliliter nochmal abfällt, immer gesprochen pro Minute. Und deine Frage ist ja völlig zu Recht so, naja gut, jetzt trete ich aber dann nur noch 150 Watt, habe aber eine Sauerstoffaufnahme von 3000 Millilitern oder immer noch 3500, wie ist jetzt der Energieumsatz? Und ja, das ist eine sehr gute Frage, ich würde jetzt sagen, also ist die Frage, was du nimmst, der physikalische Energieumsatz, den kannst du nur anhand der Leistung irgendwie ableiten. Also wenn du jetzt rein von...
Also mein Powermeter zeigt mir den physikalischen.
Genau. Ja. Also wenn du jetzt die Physik nimmst dann und das Powermeter nimmst, dann ist klar, das ist der Energieumsatz des Powermeters. Wenn du jetzt, ich spreche dann immer, das ist nicht korrekt, aber ich spreche immer so ein bisschen von der energetischen Energie, die wir brauchen, um dann die mechanische Leistung aufs Pedal zu bringen. Und nicht richtig, weil... Ja, das ist physikalisch nicht richtig formuliert und es stimmt auch in der Übersetzung nicht ganz, aber was ich damit meine ist, wie viel Energie oder wie viel Leistung muss unser Körper aufbringen, um jetzt diese 350 Watt zu treten oder um die 150 Watt zu treten. Und das, was du ja jetzt physikalisch würden wir sagen, ja, das eine sind 350 Watt und demnach 350 Joule pro Sekunde und das andere sind 150 Joule pro Sekunde. So ist also dein Energieumsatz. Aber rein körperlich, energetisch, muss man natürlich zugute halten, dass der Körper schon nacharbeiten muss, wenn man so will. Ne? Also der hat ja schon eine Atmungsaktivität, die ganz anders ist. Der muss mit der metabolischen Belastung umgehen. Der hat sein ganzes kardiovaskuläres System ja komplett hochgefahren. Der hat eine höhere Körperkerntemperatur und so weiter. Also der arbeitet ja viel mehr als physikalische 150 Watt in der Situation. Ich würde aber trotzdem sagen, also wenn du jetzt den Energieverbrauch messen wollen würdest, dann würdest du es anhand der Sauerstoffaufnahme machen, aber stündest dann auch vom Problem der Kinetik. Also die wäre dann nicht richtig in der Hinsicht.
Kommt vielleicht daher immer dieses, es gab ja früher mal diese wahnsinnige Diskussion, also dieses Fit for Fun und Fokus Gesundheit, der Nachbrenneffekt.
Ja.
Professor Carsten Köhler hat mir mehrmals gesagt, vergiss es.
Ja, dann ist richtig.
Snickers einfach nicht, weil der Nachbrenneffekt kann nicht so hoch sein. Wenn wir jetzt aber den Nachbrenneffekt vielleicht kommt er ja aus diesen hochintensiven Geschichten, dass man einfach sagt, also die physikalische Arbeit war gering, aber der Körper hat währenddessen und vor allem hinterher so unglaublich viel Energie umgesetzt, um die Systeme zum Laufen zu halten, um versuchen zu kühlen, diese ganzen Geschichten, also diese Nebengeräusche, die Stressoren, die dich im Endeffekt Energie kosten oder so, dann wäre das ja vielleicht eine Idee. Auf der anderen Seite, man könnte es vielleicht auch mal messen, oder? Mit diesem komischen Isotopenwasser oder ich habe keine Ahnung.
Alles.
Vielleicht also, bekommen wir ja Geld von irgendeiner Uni.
Und jetzt ist das eine ist der wissenschaftlich-theoretische Teil, bei dem ich dir voll zustimme. Und der andere ist, glaube ich, jeder, der mal 3 Stunden knüppelhart Rad gefahren ist, weiß, wenn er das um 14 Uhr gemacht hat und um 17 Uhr fertig ist und abends um 9 im Bett liegt, dass da schon noch was sinngemäß passiert, nachbrennt. Also die Begrifflichkeit ist natürlich nicht, wahrscheinlich nicht richtig und so weiter. Das ist das, was ich meine. Das ist so ein bisschen die Schere zwischen Theorie und Praxis. Und jetzt ist die Frage, was wird man messen können? Ne? Ist da wirklich ein halbes Grad mehr Körperkerntemperatur jetzt gerade? Also die Frage kann man ja einfach beantworten, indem man es misst. Wie ist die Ruheherzfrequenz jetzt gerade in der Situation im Vergleich zum Vortag, wo du es nicht gemacht hast? Also, dass da möglicherweise was stattfindet, ist ja jetzt irgendwie nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube, das kennt jeder, der mal sich intensiv bewegt hat über eine gewisse Zeit. Und von daher, wo natürlich Carsten Köhler vollkommen recht hat, also eh immer, aber in dem Falle ebenso, ist, dass es ja bis heute keine einzige ernsthafte Idee gibt, wie man sich dieses vermeintliche Nachbrennen in irgendeiner Form großartig zunutze machen könnte. Mhm. Ja, und das ist ja so ein bisschen das Thema. Also es gibt keinen, gerade wenn du jetzt so Ertrag und Risiko gegenüberstellst, war eine schöne Stelle im Podcast hier mit Ete, 6 Stunden Rad gefahren, nicht gegessen und getrunken und danach auch weiterhin nichts gegessen und getrunken, weil man gedacht hat, dass es was bringt. Mhm. Und
bevor man im Robinson ans Buffet geht, trinkt man nochmal 1 Liter Wasser, damit man ja schon gesättigt ist. Also am besten super. Eine halbe Stunde früh.
Ja. Ja. Und aber auch da muss man ja fairerweise sagen, also wenn du jetzt Risiko und Ertrag gegenüberstellst, dann würdest du dich immer dafür entscheiden, dich danach gut zu versorgen, währenddessen auch gut zu versorgen und so weiter. Aber das war jetzt auch nur der energetische Teil, der hat ja noch nicht beachtet, eben Körperkerntemperatur. Oder halt auch den metabolischen Teil. Ich meine, auch da würden wir sagen, wenn wir diese Einheit beenden und wir gehen da raus, oder aus den 10 Wiederholungen, wir gehen da mit dem Laktatrucksack raus, dann ist es schon absolut berechtigt und auch kein unerheblicher Teil in der Sportwissenschaft, sich zu fragen, mache ich die Pause zum Beispiel zwischen diesen Intensitätsblöcken, also egal, ob es jetzt die Blöcke sind oder die einzelnen Wiederholungen, mache ich die aktiv oder passiv? Und jetzt hat das nichts mehr mit dem Nachbrenneffekt in der Hinsicht zu tun, aber das, was passiert, ist ja, dass wir halt dadurch, dass wir dann nicht nur 150 Watt nicht mehr leisten, sondern wirklich gar keine Arbeit streng genommen mehr verrichten, wir halt auch weniger Aktivität im oxidativen System haben. Also will sagen, die Sauerstoffnahme muss ja nicht mehr, die muss ja nicht mehr mitlaufen, weil wir pedalieren dann nicht mal mehr 150 Watt, für die wir ergo 1800 Milliliter Sauerstoffnahme pro Minute bräuchten, sondern machen ja nichts mehr quasi. Und was da passiert ist halt, dass wir, also erstmal zum Beispiel der ganze Blutfluss vielleicht ein kleines bisschen geringer ausfällt, als würden wir uns aktiv bewegen. Das Gleiche bezieht sich aufs oxidative System und so weiter. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wie ich es eben gesagt habe, dass halt die aktive Pause schon die ist, die zu einer verbesserten Regeneration führt, wenn mit Regeneration gemeint ist, dass wir uns metabolisch regenerieren. Also das angehäufte, akkumulierte Laktat zügiger wieder abbauen. Und das passiert halt bei aktiver Erholung schneller als bei passiver Erholung. Was aber nicht heißt, dass das deswegen die bessere Variante ist. Weil,
aber
wenn wir das als Signalmolekül nutzen, das Laktat zum Beispiel, dann kann es durchaus Sinn machen, eine passive Pause einzustreuen und zu sagen, ich möchte diesen extra Reiz setzen und möchte, dass diese Laktat Akkumulation höher ausfällt, weil ich will dazwischen gar nicht die Erholung haben, sondern ich will da mit einem Laktatrucksack von 18 Millimol pro Liter rausgehen und nicht mit 14 Millimol pro Liter. Weil der Unterschied halt ist, dass eben Laktat, das darf man an der Stelle immer nicht vergessen, aber ein ganz wichtiges Signalmolekül ist. Und natürlich auch über Umwege dazu führt, dass es zu einer Absenkung des pH-Haushalts kommen kann, was wiederum zu gewissen Ansteuerungen von Signalwegen kommen kann und so weiter. Will also sagen, der Effekt auf den oxidativen Stoffwechsel könnte im Training vielleicht sogar höher ausfallen, wenn ich hin und wieder mal eine passive Pause einlegen würde. Sehr viel Konjunktiv an der Stelle.
Wenn ich das aber mache, dann laufe ich ja auch Gefahr, dass ich meine Laktatbildungsrate nach oben verändern könnte.
Ja, wobei da würde ich sagen,
weil ich häufe ja schon Laktat auf, so nach dem Motto, jetzt mache ich statt der aktiven Pause eine passive Pause, dann sind wir ja genau bei der Geschichte. Auf 1 kommt was drauf und nicht von 1 geht was weg.
Steile These, aber ich glaube, dass das nicht stimmt.
Okay.
Weil ich würde, steile These, da muss man auch dabei bleiben, ne? Dann kann man jetzt nicht anfangen zu relativieren, ne?
Nee, aber
ich glaube, dass doch, die Aktivität der Glykolyse, also das, was du beschreibst mit quasi der Laktatbildungsrate, die Frage danach, wie viel Glykolyse du jetzt gerade betreibst für diese hochintensive Belastung, ne? Vielleicht schreiben wir nochmal eine Zahl dran, aber wir sprechen bei Intermittent Exercise davon, dass wir uns im Bereich von ungefähr 120-130% der maximalen Sauerstoffaufnahme bewegen, also von der Leistung her. Mhm. Und also ist das halt eine Sache, jetzt übersetzt, bei der FDP wird es sehr schwammig und schlecht, aber trotzdem übersetze ich so im Bereich von, keine Ahnung, vielleicht 150% der FDP, irgendwo zwischen 140 bis 160. Und es wird da immer schwammiger, weil...
Bitte nicht die FDP nutzen und schon gar nicht von der Herzfrequenz.
Völlig richtig, genau. Ja, Herzfrequenz funktioniert gar nicht, genau, das kann man sich klemmen. Und das ist ja eine Belastung, bei der wir also, um überhaupt diese Leistung fahren zu können, daher rührt es ja, ganz viel anaeroben Stoffwechsel brauchen. Wir brauchen ganz viel Ansteuerung, Aktivierung der Rekrutierung der schnellen Muskelfasern, die daran mitarbeiten, dass wir diese Belastung fahren können. Und die maximale Laktatbildungsrate, also die Aktivität der Glykolyse, findet ja genau eben in diesen schnellen Muskelfasern statt. Und ich würde wetten, dass die Anpassung dieser Laktatbildungsrate, steile These jetzt, ne, ich bleib dabei, aber ausschließlich von der Belastungszeit abhängt oder der Art, wie man die Belastung steuert und nicht von der Entlastung. Weil die Laktatakkumulation, ich meine, was passiert? Die schnellen Muskelfasern kennen nur an oder aus in Form der Belastung. Ich brauche eine gewisse Intensität. Ich muss eben diese Muskelgruppen ansteuern. Die beginnen dann Laktat zu produzieren. Was in der aktiven Pause ja, oder passiven Pause ja passiert, ist ja einzig, das hat ja mehr eine Auswirkung auf das Gesamtmetabolische im Sinne von, wie viel Laktatakkumulation habe ich in der Muskulatur, wie viel habe ich im Blut und so weiter, wie viel wird ausgeschwemmt. Und da wüsste ich nicht, ob der Körper dann gegenregeln würde und sagen würde, hey, das ist bei der passiven Pause sogar noch mal mehr als bei der aktiven, lass mal weniger Laktat produzieren. Weil ich glaube, so, das ist ein Schritt zu weit, das ist eine Metaebene zu viel. Da wird er eher, und das ist ein bekanntes Phänomen, welches man beobachtet, dass zum Beispiel diese ganzen Laktat-Shuttles besser funktionieren, aber mehr angetriggert werden, je höher die Akkumulation ausfällt. Also je größer der Laktatwert im Blut oder in der Muskulatur, wenn man so will, desto eher bringt das eine Sensitivität mit, zum Beispiel für die ganzen MCT-Shuttles, also die ja quasi Laktat auch in der Muskulatur hin und her bewegen quasi oder im zellulären Raum und so weiter. Und deswegen würde ich denken, dass die Auswirkung auf die Laktatbildungsrate, also auf den anaeroben Stoffwechsel, quasi unabhängig von aktiver oder passiver Pause ist. Aber ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, aber ich würde fast wetten, es hat noch nie jemand getestet, weil es ist auch sackschwer, das rauszufinden. Du musst ja wirklich on point genau, also das unterscheiden können.
Also Patrick Wahl, ich glaube mittlerweile ist er Professor, gell?
Auf jeden Fall.
Gut, wunderbar. Der hat mir mal erklärt, dass es wohl mal so Tests gab, die man auch auf der Bahn gemacht hat. Da hat man dann wirklich die Läufer hingesetzt.
Genau.
Und die anderen durften locker weiterlaufen. Aber ich finde, jeder, der sich schon mal, also wir reden jetzt nicht von All Out bei IE, du hattest ja gerade schon mal ein bisschen den Parameter oder den Wert genannt, den man ansteuert. Wenn du die Belastung ein paar Mal wiederholt hast, dann bist du ja auch erschöpft. Also vielleicht nicht komplett körperlich, aber da passiert ja was. Und ich glaube, ganz steile These, sehr wahrscheinlich ist es das nicht, aber dein zentrales Nervensystem braucht die Bewegung. Und mit dem Stress, also die lockere Bewegung in der Pause braucht der Organismus, was auch immer, um damit besser umzugehen, als wenn du ihn zwingst, stillzusitzen.
Ja.
Also das ist jetzt meine Meinung. Deswegen würde ich immer zu dieser, in Anführungszeichen, aktiven Pause, ob das jetzt 80 Watt sind oder 150 oder 130, ist, glaube ich, dann egal. Ja, also da brauchen wir jetzt auch nicht mehr sagen, wie hoch muss die sein, sondern wenn du das Intervall von 40 Sekunden gefahren bist, kannst du erstmal kurz rauslassen, dann fängst du wieder leicht an zu pedalieren und irgendwann bist du ja dann wieder da. Also das ist ja, also ich habe es einmal hinbekommen, da hat es funktioniert und da war es dann spielerisch. Da muss man sich aber wirklich drauf einlassen. Und dass man dann immer wieder reinkommt.
Ja.
Und irgendwann hinten raus bist du ja dann eh platt.
Unterschreibe ich sofort. Also,
aber es ist spannend, was du sagst, was tatsächlich, also ich sage jetzt mal biologisch passieren würde in puncto Laktat, was ja echt spannend ist.
Ja, und das ist auch noch ein Bereich, wo wir, da ist noch eine Menge Luft nach oben, ne? Also da passiert schon viel und ich sag mal, jetzt ist es auch wieder so, dass der Ausdauersport natürlich irgendwie ja nicht unbedingt die Zielgruppe ist für diese wissenschaftlichen Untersuchungen jetzt gerade, weil wer kommt auf die Idee, jetzt mach das mal wirklich draußen auf der Straße und fahr deine Intensitäten und dann hängst du die Füße hoch, 20 Sekunden, das macht ja niemand. Und beim Laufen noch viel weniger, also bleibst ja nicht stehen beim Joggen in der Hinsicht.
Du könntest halt bei Swift machen, gell? Du haust die Bremse rein und lässt den einfach, wie er da ist. Der muss dann abpumpen sozusagen.
Ja, genau, aber auf der anderen Seite kannst du auch wieder sagen, es gibt ja schon einige Studien, die das zeigen. Ich erinnere mich gut an, wenn du schon Professor Dr. Patrick Wahl ansprichst, an irgendeine Studie, wo wir damals Wingate-Tests gemacht haben und dann dazwischen aktive und passive Pausen hatten. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die passiven Pausen deutlich mehr zu Erbrechen geführt haben. Also auch alleine in der Hinsicht, so Verträglichkeit, wenn man vielleicht so möchte, war jetzt nicht sonderlich gut. Wingate-Test über 30 Sekunden, also das dann wirklich all out. Und dann erinnere ich mich dran, dass das vier hintereinander waren. Das war die gleiche Studie, wo es um Bicarbonat und Co. ging. Also die Frage danach, wie jetzt Bicarbonat das puffert und wie die Auswirkung dann ist bei aktiven und passiven Pausen. Das war widerlich. Wirklich.
Also Bicarbonat nur mit aktiver Pause.
Und naja, bei aktiver Pause wird es eh schon weniger. Und die Frage ist halt, wie viel Bicarbonat da noch dazu tut. Und das, was du aber auch gerade gesagt hast, was die neuronale Ansteuerung angeht, da sage ich auch, also ich erinnere mich gut dran, dass es viel schlimmer war, dann alleine dieses Anfahren machen zu müssen, wenn du aus einer passiven Pause kamst.
Ja, fängst ja dann bei Null an, gell?
Absolut. Und also das ist auch das, was jetzt, kann ich das nicht, das ist jetzt eine, wie sage ich das, eine Hypothese, aber ich würde wetten, dass die wissenschaftlichen Studien dazu zeigen auch, dass je mehr intensive Belastung hintereinander, dass die Leistung tendenziell bei den passiven Pausen schneller abnimmt als bei den aktiven Pausen. Also das ist zumindest das, was man, mir fallen zwei, drei Studien ein dazu, unter anderem die besagte damals, da war das auch so, dass eigentlich das einzig große, der Unterschied im Ergebnis gewesen ist, dass der vierte Wingate-Test in Folge bei der passiven Pause halt geringer von der Leistung her ausgefallen ist als bei der aktiven Pause.
Hat es damit was zu tun, dass man das System jedes Mal neu schockt?
Ja,
und irgendwann das, sagt so, jetzt ist also, egal was, ob es jetzt die Muskulatur ist oder der Kopf,
du hast,
und dann irgendwann sagt, ich mach's nicht mehr von 0 auf 100, mir ist lieber, ich mach's von 20 auf 100.
Ja, und also jetzt lass uns nochmal ganz kurz, jetzt neben dem pauschalen Praktischen gerade, aber lass nochmal biologisch, so wie du es gerade gesagt hast, werden. Also die Laktatakkumulation fällt höher aus. Du bringst also eine höhere Laktatkonzentration im Blut mit, was damit einhergeht, dass dein pH-Wert aller Voraussicht nach niedriger ausfällt. Dann wirst du die Situation haben, dass du ohne aktive Bewegung garantiert auch deine Kreatinphosphatspeicher weniger gut wieder auffüllst. So, deine ATP-Speicher verbrauchen sich, dann muss Kreatinphosphat das wieder auffüllen und wird sicherlich, dadurch, dass du auch weniger oxidativen Stoffwechsel da gerade betreibst, die Auffüllung halt langsamer funktionieren. Und eines der ersten offensichtlich einfachen Auswirkungen auch von einer zu starken Reduktion von Kreatinphosphat ist halt eine muskuläre kontraktile Insuffizienz. Also, dass du halt einfach nicht mehr so kontrahieren kannst, die Muskulatur, wie du das, also entweder gar nicht oder halt vermindert. Mhm. Und das ist halt natürlich das, was bei einer Übersäuerung stattfindet. Auch das kennt wieder jeder. Also jeder, der mal ordentlich übersäuert gewesen ist, weiß, dass danach halt weniger da rauskommt aus den Beinen. Das hat dann auch nichts mehr mit Wille und Co. zu tun, sondern die Ansteuerung fällt dann halt einfach reduzierter aus. Und deswegen, das ein klarer Nebeneffekt, der dann da stattfindet, und deswegen halte ich das für sehr normal, dass da hinten raus die Leistung bei so passiven Pausen geringer ausfällt. Aber nochmal, das ist ja 0,0 Wertung. Also das einzige, die einzige Wertung, die ich da rausziehe, ist, wenn ich eine Rennbelastung habe und ich möchte möglichst lange durchhalten, vorne mitfahren, was auch immer, dann sorge ich dafür, dass wenn das ein Rennen mit wechselnden hohen Intensitäten ist, dass ich in den Phasen, wo ich nicht hochintensiv unterwegs bin, halt möglichst irgendwie die Beine noch ein bisschen bewege und jetzt nicht einfach fallen lasse. Mhm. Ist ja wie bei, also stellen wir uns ein Rundstreckenrennen vor, ne, und es geht nur Gehacke um die Kurve, wieder locker, Gehacke um die Kurve, wieder locker. Da habe ich auch ein bisschen Entscheidungsfreiheit, wie ich jetzt die Phase dazwischen fahren will, ne? Und auch die Kurven fahren will. Auch das hat ja viel damit zu tun, wie gut fährst du eine Kurve, wo hältst du dich auf im Feld und so weiter, ist klar. Aber da ist ja schon eine gewisse Möglichkeit, darauf einzugehen. Und da macht es natürlich Sinn, weil du möchtest hinten raus im Rennen keine kontraktile Insuffizienz spüren. Wenn du jetzt aber beim Training bist und es geht um quasi eine Reizsetzung, also du möchtest einen adaptiven Reiz auslösen am Ende des Tages, dann darfst du dich schon fragen, ob nicht hin und wieder so eine passive Pause vielleicht auch gut ist. Ich persönlich finde halt immer, bisher habe ich noch keine Studie gelesen, wo ich jetzt sagen würde, ah geil, deswegen mache ich das auf jeden Fall. Wohlbefinden, möge sich der melden, der passive Pausen angenehmer findet als aktive bei so 40-20 Geschichten oder 30-30 Geschichten. Also wirklich würde mich echt interessieren, ob das jemand ernsthaft so sehen würde. Naja, und ansonsten.
Ich glaube hinten raus, aber da ist es glaube ich mehr eine Geschichte, die vom Kopf kommt. Weißt du, wenn du dann bei der achten Wiederholung, also beim achten Mal bist und denkst, boah, so, aber dann bist du ja generell am Sack sozusagen. Ja. Ja. Dann möchtest du generell auch das Intervall nicht mehr fahren und dir ist die Pause eigentlich auch egal.
Also ich glaube, das ist auch ein Riesenunterschied. Jetzt nimm doch mal Radfahren und Laufen. Ne? Wenn du beim Laufen ist ja lockeres Weiterlaufen, ist trotzdem anstrengend. Ja. Wenn du richtig aber im
Rollen
Sack bist.
Rollen ist halt Rollen.
Ja, so.
Du lässt das Bein fallen, ja.
Ja, genau. Ja. Und das ist ja eine ganz andere Belastung, als dass du schon noch einen Schritt machen musst, einen nach dem anderen und so weiter. Ne? Und deswegen, das wird wahrscheinlich eine Riesenauswirkung haben.
Wobei es ganz spannend ist, wo man das durchführt. Wir haben ja gerade mal von dem ein oder anderen Rollentrainer oder Indoor-Trainer geredet, wenn man das draußen macht, weil den Fehler habe ich auch gemacht, als ich es das erste Mal versucht habe. Wenn du es auf der Geraden, also auf der Ebene machst,
ja.
und du hast nicht den typischen norddeutschen Gegenwind, sondern du hast, bist vielleicht windstill, dann kriegst du eine enorme Geschwindigkeit drauf nach dem dritten und dann macht es irgendwann, dann bockt es nicht mehr, weil du brauchst dann, um jetzt, ich sage jetzt mal nur, um auf 300 Watt zu kommen, bist du dann so schnell beim bei der dritten Wiederholung, dass du das einfach nicht mehr gebacken bekommst. Also diese Idee, es leicht ansteigend zu machen oder im Gegenwind, hat schon wirklich... Voll.
Ja, oder man weiß auch, die Profis das so machen, gell?
Also das ist natürlich aber auf Dauer
ist irgendwie eine Menge scheiße.
Verschleiß dabei. Also,
genau, Nee, also das vielleicht zum Abschluss, ne? Intermittent Exercise, super Sache. Kann man auf jeden Fall machen. Toll, wenn man seinen oxidativen Stoffwechsel verbessern möchte. Kleine Daniel-Becksche Vorsicht beim Anpassen der Laktatbildungsrate. Schon zu Recht, dass du das einbringst, weil, sagen wir mal, das ist immer wieder diese Situation, die man erlebt bei Leuten, die anfällig für eine hohe Aktivität der Glykolyse sind, dass die sich dann freut, wenn sie da alles rauslassen darf, was sie so kann. Und
weil früher gab es ja immer, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, diese Diskussion, fahre ich 4 Minuten EB-Intervalle oder mache ich IEs? Und dann hieß es immer, oh, also wenn du eh schon dazu neigst, dass du deine Laktatbildungsrate eher einen Tick nach oben geht, mach lieber IEs, bevor du EBs, also EB-Intervalle fährst.
Ja, das ist eine.
Aber vielleicht ist es auch einfach irgendwie historisch gewachsen und
nee, aber die hat schon eine Berechtigung, die Frage. Also, das ist also ein Stück weit auch eine trainingsphilosophische, weil du, ist ja auch immer die Frage, was dem gegenübersteht. Wenn du jetzt ein Triathlet bist, der 30, machen wir mal, gehen wir mal ein bisschen mehr in den Amateurbereich, aber 15 Stunden die Woche trainiert und du hast eine Einheit dabei, die hochintensiv ausfällt, dann musst du dir keine Sorgen um deine Laktatbildungsrate machen, weil du wirst so viele Einheiten haben, so viel Trainingsdichte haben, so viel Umfang haben und so weiter, dass das nicht unbedingt passiert. Ich würde das Risiko würde ich sehen bei, jetzt beschreibe ich den kurz, beim Radfahrer, der jetzt auch nicht die ganz großen Umfänge fährt, sondern vielleicht, keine Ahnung, 6 Stunden die Woche trainiert. Bestenfalls hat er noch eine sportliche Historie im Gewicht, also jetzt muss nicht Gewicht heben sein, aber im Kraftsport, im Gym irgendwo oder im Fußball oder was auch immer was. Und der ist auch noch relativ neu beim Radfahren, der hat also noch nicht wahnsinnig viele Trainingskilometer im Leben gesammelt. So, und dann ist das schon gut möglich und der haut sich dann vorher noch einen doppelten Espresso und kurzkettige Kohlenhydrate rein. Und dann kann das halt schon mal sein, dass so eine Glykolyse sich anpasst und wenn du dann nicht genug Ausgleich hast quasi an Dingen, die dem entgegenstehen, dass die sich dann auch nach oben hin anpasst. Klar, weil der Körper sagt, ey, ich habe hier einmal, zweimal die Woche die Anforderung, dass ich vollen anaeroben Stoffwechsel brauche, komplette Ansteuerung der schnellen Muskelfasern brauche und dann kann es schwierig werden. Genau. Und letzter Satz, durchaus aufpassen im Straßenverkehr. Das finde ich auch immer wichtig. Ne? Also wenn man das halt so in freier Wildbahn macht, dann immer auch ein kleines bisschen gucken, dass man nicht zu grau wird am Ende und der Laktatrucksack zu voll ist und man Schwierigkeiten hat, irgendwie klarzukommen mit dem Leben, geschweige denn mit dem öffentlichen Straßenverkehr.
Ich hätte noch eine Anekdote zu der Geschichte. Bitte. Dan Lorang, ein sehr geschätzter Kollege von dir, hat mir
auch
mal
wieder
vor
liebe Grüße.
5 oder 6 Jahren erzählt, als ich auch mit ihm über die EB-Intervalle versus die IEs geredet habe, dass er gesagt hat, bei Profisportlern, also aus der anekdotischen Beobachtung hat er festgestellt, wenn du denen zu viele EBs verordnest sozusagen, dass dann so ein Abstumpfmechanismus kommt. Er sagte, dass das auch nicht immer leistungsförderlich ist. Er sagte, dieses An-Aus, An-Aus, also dieses 40-20 hat oftmals bei Profi oder ich sage jetzt mal qualifizierten, ambitionierten Athleten hat irgendwie einen besseren Kick für den Kopf. Er sagte sogar, du, also wenn ich mich richtig daran erinnere, du kannst sogar mit den 4 Minuten EBs oder vielleicht sind es auch manchmal 5, weiß ich nicht, kannst du auch teilweise einen Fahrer langsamer machen. Also so erinnere ich das noch. Vielleicht hat sich die Sportwissenschaft oder die Trainingswissenschaft hat sich ja weiterentwickelt. Vielleicht ist es ja mittlerweile anders, aber ich finde es schon sehr, sehr
spannend. Ist ja natürlich auch die Frage, was du da, also stimme ich voll zu, ist ja auch die Frage, was du damit willst, wenn du hinterher im Rennen Belastungen hast, die weit über diesen Punkt hinausgehen und du im Training aber nie darüber, also dahin kommst, dann ist das natürlich auch, also ist das limitierend vielleicht, dann hast du dir so eine interne Bremse gebaut. Ja. Ne? Und abgesehen davon, dass ich würde auch immer ein bisschen davon abhängig machen, was derjenige Sportler lieber, also vielleicht nicht lieber, das ist kein Wunschkonzerttraining, aber zumindest mal reinhören, was der eher mag oder vielleicht auch eher dann nicht und sowas.
Und schöne Antwort auch von einem, der vielleicht bald Mountainbike-Weltmeister wird, nachdem er schon Cyclocross, Gravel und Straßenweltmeister war. Den habe ich mal gefragt, ob er 40-20 macht. Er sagte, nee, er fährt immer 1-Minuten-Intervalle, Mathieu van der Poel, und zwar Vollgas. Ja. Weil er sagte, er braucht es, also im Hinblick auf Cyclocross oder so. Also der hat vor, also es ist jetzt auch schon gefühlt ein halbes Jahrzehnt her. Aber ich dachte so in meinem damals noch jugendlichen Leichtsinn, ich frage ihn mal, was er davon hält, und dachte, wow, da habe ich ein cooles Zitat. Sagt er, boah, 40-20, nee, 1 Minute Vollgas. Das wäre für ihn das, was zählt. Das fand ich so ganz amüsant.
So. In diesem Sinne, eine genau. Minute Vollgas. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Das war die aktuelle Junk Miles Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, abonnier uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.